Meine Güte, es ist eine lange Zeit her, dass ich das letzte Mal hier vorne stand und alle Stühle einfach ganz normal stehen. Ist doch wieder ein schönes Bild. Ist einfach nur in so eine Kamera reinzusprechen. Ja, ich habe euch heute mal eine sehr bekannte Textstelle mitgebracht aus der Bibel, die ich einfach etwas analysiert habe, durchgearbeitet habe und wo ich euch einfach eine Botschaft mitgeben wollte. Es ist der bekannteste Psalm in der Bibel. Das ist der Psalm 23. Es ist, finde ich, manchmal ein bisschen schwierig, über so bekannte Textstellen zu predigen, darüber zu reden, weil oft ist es dann so die Frage, was kann ich euch sagen, was ihr noch nicht wisst. Aber ich habe versucht, diesen Psalm heute aus einem etwas anderen Blickwinkel zu betrachten. Bevor ich anfange, würde ich den Psalm dann einmal vorlesen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ja, der Psalm 23 enthält nämlich eben nicht nur eine Ermutigung für den Gläubigen, sondern auch eine tiefe Botschaft zwischen der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, gerade in der Hinsicht auf die Ereignisse, die wir heutzutage in der Welt sehen und auch Ereignisse, die noch angekündigt werden in der Bibel, diesen Psalm immer mehr zu verinnerlichen. Aber jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, das hört sich alles ganz toll an. Dann steht da sowas, dass er meine Seele erquicken wird, dass er mich auf grüne Auen führen wird, dass er mich zu stillen Wassern führen wird, dass ich im Todestal keine Angst haben muss. Aber irgendwie deckt sich das nicht mit der Realität, die wir erleben. Allzu oft. Es gibt da eine sehr drastische Neuverfassung des Psalms. Und irgendwie kommt die in vielen Punkten doch unserer Realität deutlich näher. Die möchte ich einmal vorlesen. Der Herr ist mein Hirte. Trotzdem erfahre ich viel Mangel. Es scheint mir, er lagert mich im heißen Wüstensand und führt mich zu ausgetrockneten Wasserlöchern. Ich habe nicht den Eindruck, dass er sich für mein seelisches Empfinden interessiert. Er lässt mich einfach den Weg laufen, der mir nicht gefällt. Ich fürchte mich im Tal der Ausweglosigkeiten, denn ich fühle Gottes Nähe nicht. Vor seinem Stecken und seinem Stab habe ich Angst, dass er mich damit schlägt. Du lässt meine Feinde über mich siegen. Sie haben alles, was ich mir eigentlich wünsche, aber mein Becher bleibt leer. Unglück und Frustration verfolgen mich schon alle Tage meines Lebens. Und am liebsten möchte ich einen großen Bogen um die Gemeinde und andere Christen machen, weil sie mich mit ihrem frommen und realitätsfernen Gerede einfach nur nerven. Das hört sich hart an, das sind drastische Aussagen, wie ich schon sagte. Wenn auch nicht in jedem Punkt, aber sicherlich kann man sich mit einigen dieser Punkten hier in diesem Text doch deutlich besser identifizieren als mit dem Psalm 23. Aber warum ist das so? Warum das Ganze? Und ich möchte den Psalm heute aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten und dafür habe ich euch ein Beispiel mitgebracht, um es vielleicht ein wenig zu verdeuten. Wenn wir auf der Arbeit einen bestimmten Wert halten wollen, also irgendeine Größe, zum Beispiel ein Wasserbehälter, 3 Meter Füllstand, und wir wollen diesen Füllstand auf exakt 3 Meter halten, dann kommt da eine Regelautomatik zum Einsatz. Das heißt, es wird konstant gemessen, jede Sekunde mehrmals, wie voll ist dieser Behälter. Und sobald wir etwas Flüssigkeit rausnehmen, wird direkt was nachgespiesen, dass wir immer auf diesen 3 Metern sind. Jetzt kann es allerdings passieren, dass diese Regelautomatik einfällt. Und jetzt ist es meine Aufgabe als Bediener, diesen Wert penibel im Auge zu behalten und immer genau so viel Flüssigkeit nachzuspeisen, wie entnommen wird, dass wir immer auf diesen 3 Metern sind. Und das ist ein Beispiel, da gibt es hunderte Werte und Anna war die Leidwesende, die das ertragen musste, als sie mich abgefragt hat. Ich musste hunderte von Werten auswendig lernen, damit ich im Notfall weiß, wenn diese Regelung ausfällt, auf welchem Wert ich sie halten muss. Es gibt also einen Sollwert, in diesem Beispiel die 3 Meter, und es gibt einen Istwert, liegt dann vielleicht bei 2,95 Meter. Nun, wie ist das denn in unserem Leben? In unserem Leben, da haben wir einen Ist-Zustand und wir haben einen Soll-Zustand. Und unsere Aufgabe ist es, den Soll-Zustand, also Gottes Wort, die Bibel, immer mit unserem Leben zu vergleichen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir diesen Ist-Wert unseres Lebens nicht mit dem Soll-Wert im Gottes Wort vergleichen, dann werden wir uns allmählich von Gott entfernen, von ihm abweichen und merken es nicht. Das kann ganz schleichend passieren. Und so ist der Psalm 23 nicht nur eine wunderschöne Ermutigung für den Christen in Zeiten der Not, sondern er ist auch eine Messlatte. Er ist ein Sollwert für unser Leben. Und Paulus beschreibt das in 2. Timotheus 3, Vers 16, auch ein sehr bekannter Vers, ganz gut. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wie Paulus es an Timotheus schreibt, so können eben solche Bibeltexte uns in unserem Handeln überführen. Und wenn es nur eine Bibelstelle gibt in diesem Psalm 23, mit der du dich nicht identifizieren kannst, ja, wenn sogar du dich eher mit dieser Neuverfassung identifizieren kannst, dann muss ich dir leider sagen, dann ist dein Ist-Wert vom Soll-Wert abgewichen und dein Leben bedarf Korrektur. Und mir geht es genauso. Es gibt einige Stellen in Psalm 23, die mir schwerfallen, für mich anzunehmen. Und so bedarf auch mein Leben Korrektur. Korrektur in Richtung Sollwert, in Richtung Gottes Wort, ja, in Richtung des Hirten. Ja, ich fange an mit dem Vers 1 im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich glaube, diesen Vers kann wirklich jeder auswendig, auch nicht wirklich schwer. Aber habt ihr euch schon mal mit der Tiefe dieses Verses auseinandergesetzt? Um ein besseres Verständnis für diesen Vers oder für diesen Psalm zu bekommen, müssen wir verstehen, wann David ihn verfasst hat. Und da saß er nicht in seinem Palast, umgeben von seinem Gefolge. Nein, er war auf der Flucht vor Saul. Er war einsam, er hatte Todesangst, er hat in Höhlen gehaust und er hat im Dreck gelebt. Und trotzdem schaffte er es, diesen Vers aufzuschreiben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und David schreibt es nicht aus seinem Wissen heraus aus oder aus seiner Erfahrung, sondern aus Glauben. Er hat fest daran geglaubt, dass Gott, der ihn berufen hat, ihn auch durchtragen wird. Und so wie Gott David berufen hat, so bist auch du berufen zur Herrlichkeit. Und da gibt es 2 Verse, 3 eigentlich. Die ersten beiden stehen in Römer 8, Vers 29 bis 30. Da wird die goldene Fünferkette, so sagt man das gerne, der Errettung beschrieben. Da steht, und so, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und weiter steht in, ich meine, es war 2. Korinther 7, 17. Ich glaube, ich habe mich da voll verhaspelt mit dem Vers. Ich habe ihn mir aber aufgeschrieben, kann ihn nachher nochmal raussuchen. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Gott hat dich berufen. Er hat dir eine Aufgabe gegeben und er will dir alles geben, was du brauchst, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ja, wir leben im größten Luxus, um es mal mit Davids Situation zu vergleichen. Und dennoch tendieren wir oft eher dazu zu sagen, der Herr ist mein Hirte, aber trotzdem erfahre ich viel Mangel. Warum ist das so? Ist im Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte. Hört ihr, wo die Betonung liegt? Der Herr ist mein Hirte. Und wenn wir ins Buch Samuel schauen, dann sehen wir dort, und dann können wir dort die Geschichte des Königs Saul lesen. Und was immer wieder auffällt, ist, dass Saul ganz selten sagt, der Herr mein Gott. Sondern er geht immer wieder zu Samuel und sagt, dem Herrn dein Gott. Es war nicht Sauls Gott. Es war nicht Sauls Hirte. Saul hat Gott nicht als seinen Hirten angenommen. Er war zwar von Gott berufen, König zu sein, über Israel, aber er war nicht mit dem zufrieden, was Gott ihm gegeben hat. Und so nahm er, was ihm nicht zustand. Und Gott zu folgen ist kein Garant für ein Leben im materiellen Reichtum, obgleich das nicht ausgeschlossen ist. Das stimmt. Aber es ist ein Garant dafür, dass wir keinen Mangel erleiden werden. Andersrum, wenn wir Gott nicht als unseren Hirten annehmen, können wir auch im Reichtum leben und werden trotzdem Mangel erleiden. Vielleicht nicht materiellen Mangel. Wir werden immer genug zu essen haben, wenn wir ja in einem materiellen Reichtum leben. Das stimmt. Aber wie sieht es mit einem Mangel an Beachtung aus? An Anerkennung? Eventuell an Liebe? Ja, das ist es, was Menschen fehlt, die Gott nicht als Hirten haben. Sie haben vielleicht einen großen materiellen Reichtum, aber es mangelt ihnen doch an so vielen Dingen, weil sie Gott nicht als ihren Hirten angenommen haben. Wenn ein Israelit den Namen des Herrn schreiben wollte, dann hatte er dafür zwei Möglichkeiten. In den 10 Geboten steht ja, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Und so haben die Juden ein weiteres Gesetz in ihrem Sammelsurium hinzugefügt. Und zwar durften sie den Namen Gottes, also Jahwe, nicht aussprechen. Und damit es eben erst gar nicht dazu kommt, den Namen zu missbrauchen. Und so wurde auch beim Schreiben von Texten, das können wir in der Bibel sehr gut sehen, sehr sparsam mit dem Namen des Herrn umgegangen. Wenn im Alten Testament, also Gott in irgendeiner Geschichtshandlung auftaucht, also zum Beispiel in Samuel, in Könige oder Chroniken, dann lesen wir dort sehr oft ein Ersatzwort. Bei uns steht Herr, es ist oft eben für Jahwe oder für das Ersatzwort, was die Juden haben, Adonai. Das bedeutet einfach übersetzt aus dem Hebräischen Herr. Wollte der Schreiber aber auf die Eigenschaften Gottes aufmerksam machen, so hat er sich gewagt, das Wort Jahwe aufzuschreiben. Und hat eben damit die Eigenschaften Gottes betont. Und das ist das Wort, was David hier verwendet hat, wenn er schreibt, der Herr. Dann steht hier eigentlich im Grundtext Jahwe. Was bedeutet Jahwe? Nun, Jahwe bedeutet der ewig Seiende, der Unveränderliche. Das ist das, was David hier betonen wollte. Es ist der Ewige, der sich nicht ändert in seinem Wesen, der auf ihn aufpasst und der ihn behütet. Und er ist treu in seinem Wort, denn er kann sich selbst nicht untreu sein. Und eine weitere sehr schöne Bedeutung hier in diesem Vers 1 hat das Wort Hirte. Wenn wir das Wort Hirte im Deutschen versuchen herzuleiten, also gucken, von welchem Wort es sich ableiten lässt, dann ist es das Wort hüten. Hirte, hüten, man merkt, das ist eine Ähnlichkeit. Also ein Hirte behütet seine Schafe. Und im Hebräischen, wenn man da das Wort Hirte herleitet, dann ist das doch deutlich umfangreicher und an Schönheit kaum zu übertreffen. Die Wurzel für das hebräische Wort Hirte hat folgende Bedeutung. Das heißt weiden, verpflegen, behüten, leiten, pflegen, abgeben, also sich mit etwas beschäftigen, also sich mit jemandem abgeben, nach etwas trachten, etwas beobachten. Es ist der Unveränderliche, der Ewigseiende, der dich leitet. Es ist der Unveränderliche, der Ewigseiende, der dich behütet, der dich verpflegt, der sich mit dir beschäftigt, der nach dir trachtet und der dich beobachtet sein Leben lang. Und wenn du wie Saul nicht sagen kannst, dass Jahwe, so Gott, dein Hirte ist, dann lass dein Leben korrigieren. Der Istwert ist vom Sollwert abgewichen. Nimm den Herrn als deinen Hirten an und führe ein Leben, das ihn verherrlicht, und er wird all deinen Mangel ausfüllen. Kommen wir zu Vers 2. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Ich glaube, das ist ein Vers, den wir uns vor Augen ganz gut vorstellen können. Eine Schafherde, die auf einer wunderschönen grünen Weide grast, gelegen an einem glasklaren, ruhigen, plätschernden Bach. Und das ist ein Bild, das tief Ruhe ausstrahlt. Aber bedenke, zu welchem Zeitpunkt David das aufgeschrieben hat. Und ich glaube, da würden wir definitiv nicht sagen, dass es auf einer grünen Aue war, mit stillen Wassern. Aber David war davon fest überzeugt. Sein Glaube an die Gnade des Herrn hat ihn das schreiben lassen. Gott hat ihn auf seiner Flucht immer wieder zur Ruhe kommen lassen und ihn gestärkt in seiner Not. Wir lesen, dass David schreibt, er lagert mich. Der Schlachter steht, also steht in der Elberfelder, in der Schlachter steht auch Weiden. Und im Hebräischen steht das da etwas anders. Das Problem ist, dass wir im Deutschen diese Form, seine Befehlsform, dass wir die im Deutschen nicht haben. Und da geht leider ein Teil der Botschaft verloren. Im Hebräischen würde das lauten, oder übersetzt würde es, direkt übersetzt würde es lauten, er macht mich lagern. Hört sich im Deutschen, wie gesagt, etwas falsch an. Aber was damit sagen will, ist, dass der Herr uns zur Ruhe führen wird. Er macht, dass wir zur Ruhe kommen. Und so darf der wiedergeborene Christ fest daran glauben, dass der Herr auch ihn in Zeiten der Not zur Ruhe kommen lässt. Genau dann, wenn wir es brauchen. Ja, er lässt es anordnen. Es ist sein heiliger Befehl. Und das dürfen wir uns in unser Herz schreiben, dass der Herr eben auch in Zeiten der Not uns auch zur Ruhe kommen lässt, wenn wir oft so gestresst sind und irgendwie keinen Ausweg mehr sehen. Es gibt Tiere mit einem ausgezeichneten Orientierungssinn. Wir haben zum Beispiel die Zugvögel, das können wir ab und zu beobachten am Himmel, wenn sie die Himmelsrichtung wechseln, von Norden nach Süden fliegen oder von Süden nach Norden fliegen. Die reisen immer tausende Kilometer und finden ihr Ziel trotzdem. Ja, auch ein Fuchs oder zum Beispiel ein Kaninchen, das ist, finde ich, sehr interessant, die finden ihren Bau immer wieder. Die können sich auch Kilometer von ihrem Bau entfernen, die finden ihn wieder. Und dann gibt es dann noch Schafe. Und die haben wirklich gar keinen Orientierungssinn. Wenn eins von denen verloren geht, dann findet das auch nicht mehr zurück. Und so sind Schafe zu 100% auf ihren Hirten angewiesen, um sich zu orientieren. Und Jesus sagte mal in Johannes 10, Kapitel 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich habe das mal erlebt, das stimmt wirklich. Da stand ich an so einer Schafsweide. Heutzutage in Deutschland sind jetzt die Gefahren nicht mehr so groß, da ist immer nicht unbedingt ein Hirte dabei. Und ich bin so an den Zaun gegangen, habe so ein bisschen Gras gepflückt und wollte dann so ein Schaf damit anlocken. Das hat mich nur blöd angeguckt und hat einfach gar nichts gemacht. Und ein paar Minuten später kam dann der Hirte, heute modern, mit seinem Auto angefahren, auf der anderen Seite von der Weide und hat seine Schafe gerufen und die sind alle zu ihm gelaufen. Ja, und ich stand da mit meinem Bündel Gras und die wollen nichts von mir. Und das ist ein so schönes Bild, weil Gott eben Bilder in der Bibel benutzt, die wirklich der Wahrheit entsprechen. Die Schafe kannten meine Stimme nicht. Ich war ihnen suspekt, aber sie kannten ihren Hirten, sie kannten die Stimme ihres Hirten und sie sind zu ihrem Hirten hingelaufen. Das war ein Punkt, an dem sie sich orientieren konnten. Ja, wir leben in einer sehr lauten und reizüberfluteten Welt und an jeder Ecke will uns irgendjemand seine Wahrheit verkaufen. Ja, du brauchst dies unbedingt, um glücklich zu sein. Du brauchst das. Das Internet ist überschwemmt mit falschen Lehren. Ja, einer falschen Gesellschaft, einem Zeitgeist, der sich immer weiter von Gottes Wort entfernt und seine Ordnung missachtet. Und in so einer Zeit ist es schwierig für uns, sich zu orientieren. Wir sind da wie Schafe. Vollständig orientierungslos und verloren. Woher sollen wir wissen, was wir noch glauben können? Und die Bibel gibt uns die Antwort. Dem Hirten. Gott sagt, wenn wir ihn als unseren Hirten annehmen, dann führt er uns an stilles und klares Wasser. Dann führt er uns an sein Wort und zeigt es uns in all seiner Klarheit und wir dürfen es genießen. Und in Hesekiel gibt es da eine sehr interessante Parallelstelle. In Hesekiel Kapitel 34, Vers 17 und 19, 17 bis 19. Und zu euch, meinen Schafen, spricht Gott der Herr. Siehe, ich will Recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Widdern und den Ziegenböcken. Ist es euch nicht genug, dass ihr eine so gute Weide abweidet, müsst ihr auch noch das übrige Weideland mit euren Füßen zertreten. Und wenn ihr klares Wasser getrunken habt, müsst ihr dann das übrige mit euren Füßen trüben? Und sollen dann meine Schafe das abweiden, was ihr mit euren Füßen zertreten habt und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt? Hier spricht Hesekiel über Hirten, die mit ihrer Herde gutes Weideland zertreten und klares Wasser trüben. Und hierbei handelt es sich um Menschen, Gemeinden und ja sogar Bibelschulen, die das Wort Gottes verwaschen, die es trüben und nicht in ihrer Klarheit übermitteln. Da gibt es dann zu einer Textstelle 5 verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Und du darfst aussuchen, welche richtig ist, welche sich für dich am besten anfühlt. Ja, es gibt Predigten, wo der Prediger selbst nicht sicher ist oder davon überzeugt ist, was er sagt. Und das sind schwache Predigten und Verwaschene, die zu Verwirrung führen. Wenn ihr euch mal eine Predigt von Roger Libby angehört habt, dann wird euch sehr schnell auffallen, dass dieser Mann sehr überzeugt predigt. Und das hat ihm mal jemand als Kritikpunkt vorgeworfen, dass er immer so sehr überzeugt ist von dem, was er sagt. Und das ist vielleicht manchmal ja sogar ein kleines bisschen arrogant rüberkommt. Und die Antwort, die er ihm gegeben hat, war bemerkenswert. Und ich finde, die sollte sich jeder Prediger ganz tief in sein Herz schreiben. Und er sagte, wenn ich von etwas nicht überzeugt bin, absolut überzeugt bin und es geprüft habe, dann predige ich es nicht. Sind die Prediger mit ihrem ganzen Herzen dabei und prüfen, was sie sagen, was man auch an ihren Früchten erkennen kann, dann werden sie das Wort Gottes auch in aller Klarheit überbringen und so der Herde Gott wohlgefällig dienen. Aber um auf jedes einzelne Schaf zurückzukommen, wenn du das Gefühl hast, dass Gott nicht mit dir redet in aller Klarheit und dass er dich scheinbar in ausgetrocknete Wasserlöcher führt und dich im heißen Wüstensand lagert, dann ist das ein Warnzeichen. Dann ist der Ist-Wert vom Soll-Wert abgewichen und dann braucht dein Leben Korrektur. Ja, dann ist das ein Zeichen, dass deine Beziehung zu Gott gestört ist. Vielleicht ist da Sünde in deinem Leben, die den Geist trübt. Und dann suche in deinem Herzen danach. Du hörst die Stimme des Hirten nicht mehr, auch wenn du ihn als deinen Hirten angenommen hast. Und dann bist du ein verlorenes Schaf. Aber es gibt Hoffnung. Was uns zum nächsten Vers im Psalm 23 führt. Vers 3. Er erquickt meine Seele und er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Im gesamten Psalm 23 wird die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen mit der Beziehung zwischen einem Hirten und seiner Herde, also seinen Schafen, beschrieben. Und jetzt ist die Frage, wie passt dieser Vers in diesem Psalm hinein, in dieses Bild? Wie kann ein Schaf erquickt werden und auf Faden der Gerechtigkeit geleitet werden? Und da müssen wir uns einmal die Wüste Judäa angucken, in der auch David damals seine Schafe gehütet hat. Und diese Wüste Judäa ist eine sehr lebendige Wüste. Und sie ist durchzogen von ganz vielen kleinen Pfaden. Diese Pfade entstehen durch Wildtiere, die eben immer wieder den gleichen Weg laufen, um Beute zu finden, um zu jagen. Und diese Wege können irritierend sein für Schafe. Sie sind leicht zu gehen und dann gehen sie diese Wege und verlieren die Herde. Ja, für ein orientierungsloses Schaf war es ein leichtes, dort verloren zu gehen und eben nicht mehr dem Pfad des Hirten zu folgen. Und ein weiteres Problem, das es gibt, das ist, wenn ein Schaf umkippt. Das kann passieren. Das Problem ist, dann kommt es nicht wieder auf die eigenen Beine, alleine. Und das fängt dann einfach ganz wild an zu strampeln. Aber es bringt nichts. Und irgendwann hört dieses Schaf einfach auf zu strampeln. Es hat aufgegeben. Und es verfällt in eine Art Depression. Und das passiert, wenn wir auf Faden laufen, die nicht nach dem Willen des Allmächtigen sind. Und es wird auf diesen Faden immer den Punkt geben, wo wir wie das Schaf einfach auf dem Rücken liegen und mit den Beinen strampeln. Und irgendwann einfach aufgeben, weil es nichts bringt, weil wir es ohne Gott nicht schaffen können. Und das kann in unserem Leben ganz vielfältig aussehen. Wir können in unserem Leben auf vielfältige Art und Weise seine falschen Wege gehen. Ob es auf der Arbeit ist, in der Schule, in der Ehe, in der Erziehung oder in Beziehungen. Wenn es nicht läuft und wir einfach nur noch hilflos am Strampeln sind, und alles zerbricht. Und dann gebe ich dir jetzt Hoffnung, denn Jesus hat gesagt, dass er nach seinen verlorenen Schafen suchen wird. Er sucht die Schafe, die auf den Wegen der Gottlosigkeit und auf den Wegen der Torheit unterwegs sind, und rettet sie. In Lukas Kapitel 15 können wir lesen, dass Jesus jedes verlorene Schaf sucht, bis er es gefunden hat. Und wenn du so ein verlorenes Schaf bist, dann flehe zu Gott, wenn es Bereiche in deinem Leben gibt, wo der Ist-Wert vom Soll-Wert abgewichen ist, wo die Dinge nicht so laufen, wie Gott es sich von dir wünscht. Und er wird dich finden und er wird dich aufrichten. Wisst ihr, was erquicken im Hebräischen auch bedeutet? Umdrehen. Und dann kommt der Hirte und dreht sein Schaf um. Er erquickt es. Und was man dann beobachten kann, ist, dass das Schaf seinen Lebensmut wiederbekommt. Dass es fröhlich wird, dass es anfängt zu hüpfen und über die Wiese läuft. Und da finde ich, passt dieser Vers ganz hervorragend in diesen Psalm hinein. Ja, und so ist es das auch. Wenn Jesus uns wiederfindet und uns von unserem Irrweg abbringt, dann erquickt uns das. Und dann wird uns das neuen Lebensmut geben. Und dann führt er uns zurück auf Pfade der Gerechtigkeit. Und dann kann ich dir nur sagen, bleibe dort. Und so kommen wir zu Vers 4 des Psalm 23. Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ja, die Wüste Judäa ist oft durchzogen von gefährlichen Schluchten. Und ab und zu musste ein Hirte mit seiner Herde durch so eine Schlucht durch. Und gerade in so einer Schlucht war er besonders aufmerksam und hat seine Schafe behütet. Und wir werden in unserem Leben auch ab und zu durch so ein Todestal gehen müssen. Ja, und oft fühlt es sich so an, als wären wir in diesem Tal der Aussichtslosigkeit alleine. Und wenn du dich in diesem Tal alleine fühlst, ja, wenn sich dein Leben oft so anfühlt, dann mach dir bewusst, der Ist-Wert ist vom Soll-Wert abgewichen und dein Leben braucht Korrektur. Wenn wir uns in so einem Todestal befinden, dann kann es passieren, dass wir eben Not und Bedrängnis erfahren. Und David schreibt hier in seinem Psalm, dass er kein Unglück fürchtet. Er schreibt nicht, dass ihn kein Unglück trifft. In so einer Schlucht konnte es durchaus mal passieren, dass ein Schaf von einem wilden Tier angegriffen wurde. Aber der Hirte war sofort zur Stelle und hat sein Schaf aus dem Maul des Tieres befreit. Und so muss auch uns bewusst sein, dass uns Unglück treffen kann, wir aber die Garantie haben, dass Jesus uns daraus befreien wird. Und das haben Menschen nicht, die Jesus nicht als ihren Hirten angenommen haben. David schreibt, dass sein Stecken und sein Stab uns trösten werden. Noch allzu oft haben wir eben Angst vor diesem Stecken und seinem Stab. Wir fürchten Strafe, wenn wir Dinge falsch machen. Aber wir dürfen getrost sein, mit seinem Stab hat der Hirte die Schafe geleitet und gezählt. Und wir dürfen getrost sein, wir sind gezählt. Gott hat dich auf seinem Schirm. Du bist gezählt. Er kennt dich und er leitet dich. Was ist ein Stecken? Ein Stecken war eigentlich nichts anderes als ein kleiner handlicher Knüppel, mit dem ein Hirte wilde Tiere in die Flucht geschlagen hat. Und so dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott eingreift und unsere Feinde, ob geistlich oder fleischlicher Natur, in die Flucht schlagen wird. Uns mangelt es dabei leider so oft an Geduld. Und so meinen wir, dass Gott nicht eingreift und dass er uns allein gelassen hat in diesem Tal des Todes. Die Sache ist nur, Gott hat alle Zeit, die er braucht. Nur der Satan nicht. Seine Zeit ist sehr begrenzt. Und so drängt er uns oft in übereilte Entscheidungen, mit der wir das Vertrauen und die Beziehung zu unserem Vater zerstören. Und wir müssen lernen, geduldig und still zu warten, bis Gott eingreift und uns aus der Hand des Feindes befreit. Gott hat Zeit, der Satan nicht. Und wenn du merkst, dass du oft viel zu übereilt Entscheidungen triffst, ohne auf Gottes Eingreifen zu warten, dann lass dir gesagt sein, der Ist-Wert ist vom Soll-Wert abgewichen. Und es bedarf Korrektur. Bitte Gott darum, dass du lernst, in Zeiten der Not geduldig auf sein Handeln zu warten. Und lass dir gesagt sein, wenn wir geduldig auf das Eingreifen Gottes warten, dann nehmen wir Satan damit das Wertvollste, was er hat, seine Zeit. Denn die ist sehr begrenzt. Ja, die Tage seiner Regentschaft auf dieser Erde sind gezählt und das weiß er. Und wenn du ganz mutig bist, dann bittest du Gott gleich auch noch um eine Situation, um das zu lernen. Die Antwort kommt. Schneller und unerwarteter, als man denkt. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Der Vers 5 ist ebenfalls sehr interessant, da er vermeintlich auch wenig mit Schafen zu tun hat. Aber lasst euch da mal nicht täuschen. Die Bibel ist in sich schlüssig, auch wenn es oft Textstellen gibt, die wir einfach nicht verstehen und die auf den ersten Blick auch irgendwie keinen Sinn ergeben. Also, was machen Schafe an einem Tisch? Warum wird ein Schaf gesalbt und seit wann trinken Schafe aus einem Becher? Werfen wir mal wieder einen Blick ins Hebräische. Und im Hebräischen wird das Wort für Tisch auch für ein Tuch verwendet, das auf dem Boden ausgelegt wird und auf dem das Essen zubereitet wird. Und jetzt guckt euch an, die Schafe sitzen noch nicht an dem Tisch, sitzen sie an einem Tuch. Nein, sie sitzen an ihrer Weide. Und wenn ein Hirte einen neuen Weideplatz ausgesucht hat, also wenn er umgangssprachlich das Tuch ausgelegt hat, dann sucht er diesen ganzen Bereich erst nach giftigen Pflanzen ab, die eben schädlich für seine Schafe sind, und hat diese entfernt. Und so bereitet er das Mahl, das Essen für seine Schafe vor. Ja, und so durften die Schafe das Essen, was der Hirte ihnen zubereitet hat, mitten in der Wildnis, vor wilden Tieren, eben vor Feinden, die Nahrung ohne Angst genießen und einfach zu sich nehmen. Es gibt Momente in unserem Leben, da nimmt der Feind scheinbar die Oberhand. Aber auch in solchen Zeiten und Nöten dürfen wir den Blick ganz auf Jesus richten. Ja, auf den Hirten richten. Und all den Segen, den er uns gibt, voll und ganz genießen. Jesus möchte nicht, dass wir uns, dass wir auf die Sorgen schauen. Wir dürfen, wie sich ein Schaf auf der Weide über das Gras freut, uns über die Segnung des Herrn freuen und diese genießen. Wir sind gesalbt und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Jetzt können wir 2. Korinther 1, Vers 21 bis 22 lesen. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unser Herz gegeben. Wenn jemand im Alten Testament gesalbt wurde, dann war das ein Symbol des Schutzes. Diese Person steht jetzt unter dem Schutz Gottes. Es wurde eben oft mit Königen gemacht. Ja? Der König stand unter dem Schutz des Heiligen Geistes. Und so verwendet auch Paulus hier im Korintherbrief diesen Begriff des Salbens, um die Verbundenheit mit dem Heiligen Geist besser zu verdeutlichen. Und der Brauch des Salbens mit Öl kommt tatsächlich von Hirten. Damals hatte man ein großes Problem, dass kleine Parasiten und Insekten in die Nase und in die Ohren von so einem Schaf sich eingesetzt haben. Und im schlimmsten Fall hat das zu dem Tod des Schafes geführt. Und das war damals ein schlimmer Verlust. Und so haben die Hirten angefangen, die Köpfe ihrer Schafe mit Olivenöl zu salben. Und der Geruch und diese schmierige Konsistenz des Öls haben diese Parasiten abgehalten, die Schafe zu befallen. Und so ist das Salben ein Bild für den Heiligen Geist geworden. Es ist der Heilige Geist, der uns von Gott gegeben ist und der uns schützt vor den geistlichen Mächten der Finsternis. Der Geist, mit dem wir versiegelt sind, gibt uns Gewissheit über unsere Errettung. Und wenn dir die Gewissheit deiner Errettung fehlt, dann lass dir gewiss sein. Der Ist-Wert ist vom Soll-Wert abgewichen und dein Leben braucht Korrektur. Dir fehlt das Vertrauen auf die Treue und die Zusagen Gottes. Lies die Bibel und sieh, wie treu Gott zu seinem Wort hält, wie er unzählige Male zeigt, dass er der Unwandelbare, der Ewigseiende ist und nicht ein einziges Mal sein Wort bricht. Aber wenn du nie einen Blick in die Bibel wirfst und Gott nicht zu dir reden lässt, dann wird dort auch kein Vertrauen entstehen. Ich bin mir sicher, dass hier der ein oder andere sitzt, der sich denkt, ich habe so oft versucht, die Bibel zu lesen, aber es kam nichts bei rum. Ich habe nichts verstanden, es hat mich nicht erbaut, es hat mich sogar gelangweilt. Und es gab eine erschreckend lange Zeit in meinem Leben, in dem ging es mir genauso. Immer hörte ich, du musst mehr Bibel lesen, lies mehr Bibel. Wenn du Gott erleben willst, musst du mehr Bibel lesen. Aber da war nichts. Ich habe nichts verstanden und es hat mich gelangweilt. Aber ich wusste, dass dieses Buch in der Lage war, Menschen zu 180 Grad umzudrehen, umzukrempeln. Ich wusste, dass es in diesem Buch Schätze gibt, die es gilt zu bergen. Und so habe ich oft zu Gott gefleht, dass er mir den Hunger nach seinem Wort gibt, dass er mein Interesse anfeuert und mich weise und verständig macht, dieses Wort zu verstehen. Und er hat mein Gebet erhört. Und ich darf seiner Stimme lauschen und meine Beziehung und mein Vertrauen zu ihm immer weiter aufbauen. Und ich darf Gewissheit über meine Errettung haben. Jetzt gibt es nur noch eine Frage zu klären. Seit wann trinken Schafe aus Bechern? Und die Antwort ist ganz einfach, schon sehr lange. Die Hirten haben damals aus Stein gehauene Becher, waren eher Schalen, aber genutzt, um Wasser aus Quellen zu schöpfen. Und diese Becher haben sie dann direkt den Schafen vorgesetzt und die Schafe haben eben aus diesen Bechern getrunken. Und das Bild, das David uns hier gibt, von einem Becher, der überläuft, ist ein Bild auf die Großzügigkeit des Herrn. Manch einer wird sagen, wie in den umgedichteten Psalmen, meine Feinde haben alles, was ich mir wünsche, aber mein Becher bleibt leer. Aber auch hier ist der Ist-Wert vom Soll-Wert abgewichen und dein Leben bedarf Korrektur. Wieso schauen wir so oft auf die Dinge, die andere Menschen haben? Und sollte doch klar sein, dass diese Menschen genau die gleichen Probleme haben und auf andere Menschen schauen und sich fragen, wieso habe ich das nicht? Wir müssen eben lernen, unseren Blick auf die Dinge zu lenken, die Gott uns geschenkt hat. Und wir müssen Dankbarkeit üben. Ehrlich, macht euch mal Gedanken darüber, was Gott euch alles geschenkt hat. Und lenkt euren Blick nicht auf andere Menschen, sondern nur auf das, was Gott euch geschenkt hat. Und wenn ihr damit ein bisschen Zeit verbringt, werdet ihr feststellen, dass der Becher überläuft. Dass dieser Becher den ganzen Segen gar nicht fassen kann. Und den allermeisten Segen empfangen wir nicht mal, weil wir in so vielen Dingen einfach nur störrisch sind und Gott nicht gehorchen. Und so kommen wir zu Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück in das Haus des Herrn für immer. Der David kommt hier zum Schluss und stellt fest, dass dieser Segen niemals aufhören wird. Dass er sich alle Tage seines Lebens in die Arme seines Schöpfers fallen lassen darf. Und dass die Anwesenheit seines Gottes nicht aufhören wird. Und er die Ewigkeit beim Vater verbringen darf für immer. Und so darf der Psalm 23 uns eine Ermutigung in Zeiten der Not sein und eine Erinnerung in Zeiten des Wohlstands und der Gesundheit, dass Gott der Vater doch alles in seinen Händen hält. Der Psalm 23 ist aber, wie so viele andere Stellen in der Bibel, eben auch eine Messlatte, ein Sollwert. Gott möchte, dass wir so leben und unser Leben danach ausrichten, dass wir jedem einzelnen Punkt in diesem Psalm zustimmen können und sagen können, ja, so ist das in meinem Leben. Und wenn wir Bibelstellen lesen, mit denen wir unser Leben nicht identifizieren können, dann sollten bei uns alle Alarmglocken angehen, sodass wir eingreifen und mit Gottes Hilfe uns wieder dem Sollwert nähern. Wenn auf der Arbeit so ein Wert abweicht, zu weit abweicht, dann fängt das System auch an zu meckern. Dann geht eine Hupe an, meckert, dann blinkt das plötzlich auf dem Bildschirm und alles macht mich darauf aufmerksam, dass hier etwas schief läuft und dass ich eingreifen muss. Und wir müssen mit wachsamen Augen durch die Bibel gehen und unser Leben immer wieder mit diesem Lineal, mit dieser Messlatte, mit diesem Sollwert vergleichen. Es ist das Einzige, was am Ende zählt. Das Einzige, was am Ende Bestand hat. Amen. Ich würde dann zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns so viele Stellen in der Bibel gegeben hast, wo wir einfach den Ist-Zustand unseres Lebens ja, mit dem vergleichen können, wie du dir unser Leben vorstellst. Vater, hilf uns, dich als unseren Hirten anzunehmen, dass wir immer auf dich schauen, dass wir dir vertrauen und dass wir getrost sein können, dass auch wenn wir mal auf Abwege geraten, du uns wieder zurück zur Herde bringst. Vater, hilf uns, die Konsequenz zu entwickeln, ja, solche Warnsignale wahrzunehmen und dagegen zu arbeiten, dass wir eben mit deiner Hilfe immer in deiner Nähe bleiben, dass wir lernen, gehorsam zu sein, dass wir lernen, geduldig zu bleiben in Zeiten der Prüfung, in Zeiten der Not, dass wir dem Satan das Einzige nehmen können, was er wirklich hat, seine Zeit. Vater, wir dürfen die Ewigkeit bei dir verbringen. Wir haben Zeit ohne Ende. Mach uns das bewusst und ja, führe uns mit deiner Gnade und deiner Geduld.